eingedeicht. Die Werder Show.
Nichts ist größer als der Verein und nichts ist größer als dieser Klassenerhalt gewesen.
Naja, Europa vielleicht. Aber gut. Werder bleibt erstklassig und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge eingedeicht mit mir, Timo Strömer, und heute mal wieder mit Deichstube-Chefreporter Daniel Kotteus. Hi, moin Daniel. Na, erleichtert?
Ja, kann man so sagen. Deckel drauf, Saison vorbei, souverän drin geblieben.
Trainer, wie sieht's bei dir aus?
Sehr erleichtert.
Ich auch. Werder verliert 0:1 gegen die TSG Hoffenheim und bleibt trotzdem erstklassig, weil drei andere Vereine einfach noch schlechter sind als der SV Werder Bremen. Und nun, große Party oder was? Was bedeutet der Klassenerhalt jetzt, Trainer?
Dass man da mit einem blauen Auge davongekommen ist und dann, glaube ich, dann verbietet es sich zu feiern.
Okay, dann also heute, Daniel, leider keine Konfettikanonen?
Keine Konfettikanone haben wir nach dem Derby war es, ne? Mhm. Hier abgefeuert, quasi schon vorgezogenermaßen, aber bin ich komplett bei Daniel Thun. Gut, dass er das so realistisch einordnet. Erleichterung ist erlaubt, klar, Klassenerhalt geschafft, Abstieg, Worst-Case-Szenario abgewendet, aber auch wirklich keinen Deut mehr erreicht in der fast abgelaufenen Saison. Und dementsprechend sollte es jetzt tunlichst vom Rasen bzw. von der Trainerbank an den Analysetisch gehen, mit allen Verantwortlichen Köpfe zusammenstecken und Ursachenforschung betreiben, wie es zu so einem Jahr kommen konnte, weil klar ist eben auch, wiederholen darf sich das nicht, weil wenn von den sportlichen Darbietungen her und von all dem Grundrauschen, was wir nebenher hatten, sei es der Leihspieler-Fauxpas, die Boniface-Farce, was auch immer man da nehmen kann, da waren eigentlich alle Zutaten für einen saftigen Bundesliga-Abstieg drin in diesem Jahr. Und du hast das eben schon gesagt, weil drei andere Mannschaften ein noch schlechteres Jahr erwischen, bleibst du am Ende drin. Nicht, weil du selber so gut warst. Und das muss bei dieser Saisonanalyse ganz dick oben drüber stehen. Also Grund zur Zufriedenheit auf keinen Fall vorhanden.
Ja, keine Party. Aber Drinks gehen klar, oder Trainer? Oder willst du das auch nicht?
Es geht ja nicht darum, was ich möchte.
Na dann, würde ich sagen, Daniel, das Gedeck.
Ja, die Party des kleinen Mannes, ein leckeres Bier.
So, erstmal hier wieder rumreichen. Eins für dich.
Dankeschön.
Und, oh, wo ist denn da hinten? Und eins für mich. Da, ich bin Kurt.
Aber Selke.
Auf den Klassenerhalt. Cheers.
Sagen wir es eigentlich immer noch, wenn Leo weg ist? Ja.
Ja, kann man so sagen.
Ja, Selke ist ja auch ewig weg.
Passt schon.
Kann man noch, ne?
Ja.
Ja, Prost. Boah.
Und die kurzen. Warm. Die sehen irgendwie ein bisschen trüb aus. Mann, ich komme da nicht ran.
Boah. Schön über den Laptop.
Junge, Junge.
Jesus, der checkt das eigentlich immer so voll, ey.
Wohlsein, das wird sich
ja wohl sein. Es ist Montagmittag, wo wir hier aufnehmen, ne? Stimmt das?
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Hilft ja nichts. Ja, gar nicht mal so lecker.
Ja, das werden wir zur neuen Saison auch überdenken.
Ja, vielleicht machen wir das. Vielleicht aber auch nicht. Boah. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir jetzt mal auf die Tabelle, wa?
Das war bei meinen Vorgängern so und das wird auch bei mir so bleiben.
Ist echt so. Aber habt ihr gemerkt? Gar kein Anfang-Einspieler. Ich habe den Anfang-Einspieler rausgelassen, Daniel. Wie fühlt es sich an?
Also, nicht mehr real. Was ist passiert?
Ja, ich dachte, der eine oder andere sagte ja irgendwie, komm, mach mal den Anfang endlich weg. Ich dachte, ich probiere es mal aus. Ich sage aber auch, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Wie geht es euch? Schreibt es in die Kommentare. Wie war es ohne Anfang?
Sehen wir ja hinterher auch in den Statistiken, wenn jetzt einfach Folgenabbruch so runtergeht, keiner mehr weiterschaut, dann gibt es vielleicht das Comeback.
Ich gehe sogar schwer davon aus. Das ist eingedeicht DNA. Der Markus Anfang wird es auch wieder an diese Sendung schaffen. Ich wollte es einfach mal ausprobieren. Ja, und fühle mich dabei schlecht. Egal. Wir schauen natürlich auf die Tabelle und sehen den SV Werder Bremen gerettet auf Platz 15 mit immer noch 32 Punkten. Werder gerettet, weil drei andere Mannschaften schlechter sind. Nämlich der VfL Wolfsburg, der erste FC Heidenheim und der FC St. Pauli. Die haben, das ist Wahnsinn, alle 26 Punkte.
Ja, weil Heidenheim einfach seine überhaupt nicht mehr vorhandene Chance vehement ergreifen will. Das wird richtig spannend. Letzter Spieltag, Wolfsburg-St. Pauli, andersrum, spielen am Millerntor, St. Pauli-Wolfsburg direkt gegeneinander, Heidenheim gegen Mainz. Also da bin ich gespannt, wer sich da am Ende noch die zwei Bonuschancen Relegation sichert und wer direkt runter muss, kann man sich ja jetzt aus Bremen ganz entspannt angucken.
Aber sowas von entspannt, ich würde ja sagen, Heidenheim hätte es eigentlich verdient. Ne?
Voll, absolut. Also ich bin natürlich irgendwie mit den Sympathien schon irgendwo auch bei St. Pauli, auch das sympathischer Verein, ganz uneigennützig, kurze Dienstreise auch zum Auswärtsspiel, geiles Stadion, Millerntor, aber Frank Schmidt, was der in Heidenheim dahin zaubert seit 100 Jahren gefühlt und was er auch in dieser Saison bis zuletzt mit seiner Mannschaft erreicht. Nicht zuletzt noch Erin Dingci als Bremer Note noch wieder mit im Team, der ja auch Tore wieder schießt. So, also das wäre schon eine sehr schön romantische Geschichte, wenn die sich in die Relegation und dann womöglich sogar in der Bundesliga retten.
Ich finde auch, dass es Heidenheim verdient hätte, aber eigentlich müssen die runter, weil Heidenheim ist das letzte Stadion, das mir von den Bundesligisten noch fehlt und da kommt man einfach sehr schlecht hin. Du bist auch mal wieder zurückgefahren, weil die Züge ausgefallen sind. So, den Punkt werde ich wahrscheinlich nicht mehr setzen können. Also nichts für ungut. Heidenheim, ich gönne es euch, aber wenn ihr runtergeht, bin ich nicht böse drum, kommen andere Vereine, kann ich in deren Stadien.
Du fährst ja sicherlich auch gern mal zum Zweitligaspiel gegen Magdeburg.
Nein, alles nur in Verbindung mit dem SV Werder Bremen. Und damit sind wir beim Thema. Mission erfüllt. Und Tune bleibt dann auch Trainer, korrekt?
So ist es, ja.
Wie Daniel Tune seine Leistung bewertet, hören wir jetzt.
Also am Ende des Tages würde ich ja behaupten, Auftrag erfüllt. Ich bin im Februar angetreten, um den Klassenerhalt zu erreichen mit der Mannschaft. Das war eine Aufgabe, die man mir gestellt hat. Und ich glaube, das war ja, glaube ich, wichtig, weil wir zu dem Zeitpunkt in einer Abwärtsspirale waren und sich viele große Sorgen gemacht haben. Und ich glaube, wir haben in den Phasen ja immer gesagt, dass wir uns nicht treiben lassen, dass es bis zum Ende geht. Jetzt ist es eine Woche vorher erledigt und würde auch immer noch behaupten, dass es an uns lag. Ist jetzt gerne immer wieder genommen, dass wir aufgrund der Konkurrenz nicht drin sind, aber das wäre mir doch zu einfach, weil wir am Ende uns vielleicht das auch alles ein bisschen verdient haben. Ich glaube, dass ich die Berechtigung und jetzt auch vielleicht die Chance dann mir erarbeitet habe, viel zu verändern vielleicht auch, weil ich glaube, das, was in diesem Jahr einfach auch der Fall war, war nicht gut, aber ich war überzeugt davon, wenn ich mit einer gewissen Energie, mit meinen Emotionen und vielleicht auch mit einer Stabilität es schaffe, diese Mannschaft in der Liga zu halten, habe ich die Aufgabe erfüllt und jetzt habe ich mir den Trainerjob vielleicht auch ein bisschen verdient und wenn ich das Vertrauen geschenkt bekomme, dann ist es auch so ausgelegt und so definiert, dass ich ab 1.7. der Übungsleiter hier sein darf.
Gehe ich mit, Auftrag erfüllt und deswegen bleibt er auch zu Recht Trainer. Lass uns mal die Leistung des Trainers in seiner bisherigen Amtszeit benoten. Welche Note bekommt Daniel Tune von dir?
Für seine bisherige Werder-Performance?
Ja, nicht für seine gesamte Karriere.
Das wäre auch schwierig, weil viel zu umfangreich. Für seine bisherige Werder-Performance, um die Erklärung direkt vorne anzustellen, Auftrag erfüllt, hast du gerade schon gesagt. Sein Auftrag war klar, ey, zieh den Karren aus dem Dreck. Er ist gekommen, da hatte die Mannschaft 10-mal in Folge nicht gewonnen. Dann hat er wahrscheinlich aus Gründen der Eingewöhnung gesagt, die ersten drei verliere ich auch, damit der Cut nicht zu hart wird. Nee, hatte also einen schlechten Start, hat aber am Ende mit seiner Art, mit seinem Auftreten, mit seiner klaren Ansprache ans Team die Energie, den Drive reingebracht in den Club, den es brauchte, hat seinen Auftrag erfüllt. Das ist gut, sah aber nicht immer richtig gut aus, deswegen sage ich 2-.
Note 2- gehe ich mit. Auftrag erfüllt, Werder bleibt in der Liga, das war das Ziel, Ziel erreicht. Das ist gut. Aber ich gebe dann doch nur eine 3, weil er eine HSV-Vergangenheit hat. Ja.
Aber er hat natürlich das Derby gewonnen und damit die HSV-Vergangenheit ausgemerzt, möchte ich fast sagen.
Okay, dann sind wir also bei 2-.
Sehr gut, haben wir uns drauf geeinigt. Nee, man muss natürlich bei allem positiven Grundtenor, der hier durchschwingt, weil er eben das geschafft hat, wofür er geholt worden ist. Es hieß ja nicht, als er im Februar die Nachfolge von Horst Steffen angetreten hat, bring uns jetzt bitte spielerisch weiter, entwickel Top-Talente aufs nächste Niveau, sondern es hieß einfach nur, bitte lösch dieses Feuer, zieh den Karren aus dem Dreck, wie auch immer. Das ist geschehen mit wirklich, ja, der minimalst möglichen Ausbeute, am Ende nicht mal aus eigener Kraft, aber er hat selber gesagt in seiner ersten Saisonanalyse nach dem Klassenerhalt, hey, wir haben aber diese 32 Punkte, andere haben weniger, da haben wir selber auch schon was zu beigetragen. Und wenn man sich das Ganze genauer anguckt, kann man natürlich feststellen, dass er mit diesem Hin- und Her-Switchen von Dreier- zu Viererkette eine Baustelle in der Mannschaft aufgemacht hat, dass nicht jede Personalentscheidung sofort gegriffen hat. Also da gibt es durchaus auch bei ihm Kritikpunkte. Auch der Punkteschnitt lässt einen jetzt keine Jubelarien anstimmen. Umso spannender wird es zu sehen, und diese Chance hat er sich in meinen Augen mehr als verdient, wie Thun eben nicht als reiner Verwalter, sondern als Gestalter im Sommer arbeiten kann, wenn er wirklich in Sachen Kaderplanung, in Sachen Spielsystem, fußballerische Idee von vornherein das Sagen hat und ganz, ganz viel mitgestalten kann. Und dann kann man zu Beginn der neuen Saison, wenn die ersten Pflichtspiele durch sind, vielleicht nochmal einen neuen Maßstab anlegen und sagen, okay, das ist jetzt also das Werder Bremen, das Daniel Thun sich vorstellt, das er geplant hat, und nicht das Werder Bremen eigentlich noch von Horst Steffen, das Daniel Thun retten musste. Da bin ich sehr gespannt, wie der Sommer mit ihm da aussehen wird.
Ich auch. Ich finde auf jeden Fall den Spirit, den Daniel Thun verbreitet, sehr erfrischend, insbesondere im Vergleich zu Horst Steffen. No offense, Horst. Aber der Vibe, der dabei Daniel Thun rumkommt, der holt mich besser ab. Das ist, wirkt alles ein bisschen dynamischer, ein bisschen griffiger. Mir macht das als Außenstehender etwas mehr Spaß. Klar, Europa wäre auch schön gewesen. So ist nicht. Jetzt fragen sich viele, klar, wie uns auch, wie geht's jetzt weiter? Das sagt der Trainer.
So, einmal die Frage, ist es der richtige Trainer, ist es der Wunschtrainer? Ich glaube, vielleicht war ich der richtige Trainer für die Situation und die beste Lösung für die Situation, die wir hatten, für die Aufgabe. Und jetzt ist es eine Riesenchance, einfach auch etwas entwickeln zu können. Und wenn man mir die Zeit gibt, und das ist dann auch ein Prozess, dann glaube ich, dass wir große Schritte machen können. Das ist mir in der Vergangenheit gelungen, egal wo ich war, aber erstmal vielleicht dann auch den Scherbenhaufen ein bisschen zusammengekehrt, aber die eine oder andere schöne Vase ist daraus auch entstanden, und das ist das Ziel, das möchte ich hier auch.
Danke, Coach. Nun wissen wir ja alle, für eine richtig schöne Vase braucht es Transfers, um das Bild mal perfekt zu machen.
Das weiß jeder, der mal einen Töpferkurs belegt hat, definitiv. Ohne Transfers keine Vase. Nee, natürlich nicht.
Und Werder hat ja auch schon zugeschlagen. Mittelstürmer Kenny Kitton kommt von Le Havre AC. Marktwert 2 Millionen
in Ordnung.
Euro. Okay, ganz gut, okay. Danke. Und Chucky, offensives Mittelfeld von Real Valladolid. Marktwert 5 Millionen Euro.
Unfassbar, wie du diese Namen schon lebst.
Ja,
also das ist ja richtig Feuer drin.
Ja, ich habe mich vorbereitet, ausnahmsweise. Ja,
stark. Ich glaube nicht, dass man auch nur einen der Spieler so ausspricht, wie du es tust.
Kann sein.
Vielleicht aber doch.
Kabovnik kommt nicht von Hertha BSC.
Nein, den wird man so aussprechen, aber der kommt nicht. Da war Werder mal dran, beziehungsweise hat die Fühler ausgestreckt. Dem Spieler ist auch ein Angebot, ich sag mal, skizziert worden. Der ist ablösefrei. Thun hat mit ihm in Düsseldorf schon gearbeitet. Da ist die Verbindung natürlich auch schnell hergestellt. Kabovnik hat sich, wie ich finde, auch nachvollziehbarerweise vor einigen Monaten aber Zeit erbeten und die auch genommen, weil er eben gesagt hat, ich möchte gerne erstklassig spielen, das ist der nächste Karriereschritt für mich. Für Hertha war der Schritt in die erste Bundesliga damals noch denkbar, für Werder der Abstieg in die zweite ebenso. Beides ist jetzt kein Thema mehr, aber eben auch Kabovnik nicht mehr bei Werder. Die haben da inzwischen umpriorisiert und werden da keinen weiteren Anlauf unternehmen.
Reden wir also lieber über Keton und Chucky. Was taugen die beiden Neuen?
Das ist ehrlicherweise ganz, ganz schwer zu sagen. Es sind beides junge und gleichermaßen vielversprechende Spieler. Keton, 19 Jahre alt, großgewachsener Mittelstürmer. Es gibt Stimmen in Frankreich, die ihn von der Spielanlage her mit Ekitike vergleichen, wo man aber direkt ein dickes Vorsicht dran kleben muss, weil ob man direkt in dieses Regal schauen sollte, wage ich zu bezweifeln. Der hat bei Le Havre gute Ansätze gezeigt und ist wirklich ein spannender Spielertyp. Aber das Klassische, der wechselt jetzt in ein anderes Land, in eine andere Liga, in der wiederum anderer Fußball gespielt wird. Also ich mag das überhaupt nicht ausschließen, dass der eine gewisse Anlaufzeit brauchen wird. Und das Gleiche kann man 1:1 auch auf Chucky übertragen, der in Spanien wirklich als relativ heiße Aktie gehandelt wurde. 22 Jahre alt, von Valladolid, letztes Jahr mit dem Verein, das ist sein Heimatclub, der hat also noch nie für irgendeinen anderen Verein gespielt vorher, letztes Jahr mit dem Verein aus der ersten Liga abgestiegen und da schon viele Einsätze gehabt in La Liga und in der zweiten Liga jetzt in der laufenden Saison den Durchbruch geschafft mit wirklich vielen Toren und Scorern. Und das heißt, dass unter anderem auch Leipzig, Stuttgart, Como, Juventus alle an ihm dran gewesen sind. Werder hat am Ende das Rennen gemacht. Und ja, das ist schon ein kleines Ausrufezeichen, das dem Bremern da gelungen ist, um Sportchef Clemens Fritz, die, das habe ich mir sagen lassen, einen nicht ganz unentscheidenden Move getätigt haben, nämlich Schuki und Familie einfach mal nach Bremen eingeladen haben, dass der mal Weserstadion, Trainingsplätze sich anguckt. Das hat ihm sehr gut gefallen und dann gab es relativ prompt auch die Zusage. Zählt aber das Gleiche wie bei Keton, lass den erstmal ankommen, lass sich den an die neue Mannschaft, an das Tempo in der Bundesliga gewöhnen und dann warten wir mal ab. Ich will da überhaupt nicht mosern. Ich finde das sehr, sehr positiv, dass es Werder gelungen ist. Ich meine, wir haben Mitte Mai schon zwei Transfers, einen Mittelstürmer, einen Zehner für die neue Saison unter Vertrag genommen zu haben. Im vergangenen Jahr war, glaube ich, Max Wöber der erste Neuzugang. Da hatten wir aber schon Juli auf der Uhr. Mhm. Also dementsprechend scheinen sich die Bosse um Clemens Fritz da einiges vorgenommen zu haben. Aber Euphorie bei allen Neuzugängen ja immer automatisch da.
Na klar!
Die war damals aber auch bei Namen wie Skelly Alvero oder Isaac Hansen-Aröen. Das muss nicht heißen, dass Keton und Schuki aus der gleichen Güteklasse kommen.
Du kannst jetzt ja nicht immer nur in die Tonne greifen. Da muss auch mal was passieren.
Aber trotzdem muss man erstmal abwarten, wie die ankommen, wie schnell die wirklich helfen können. Erstmal positiv, schnell unter Dach und Fach gebracht. Die Jungs sind da, beziehungsweise kommen definitiv, schlagen in Bremen auf. Und dann sind wir gespannt, wie die sich machen.
Da freuen wir uns drauf. Neuzugänge, Transferzeit, beste Zeit. Na gut, wird kein Fußball gespielt, das ist oft doof.
Aber dies Jahr ja.
Das also sowieso.
Quasi Methadon zur Bundesliga, können wir ein bisschen reingucken.
Machen wir natürlich alle auch. Diese beiden Neuzugänge sind aber ja wohl hoffentlich nur der Anfang. Es wird einen großen Umbruch geben, oder?
Den wird es geben, ja. Das hat Daniel Thun selber nach dem Hoffenheim-Spiel auch ohne Umschweife so schon gesagt. Erklärt sich ehrlicherweise aber ja auch von selber, wenn man sich mal vor Augen führt, wie viele Spieler per Laie bei Werder noch unter Vertrag stehen, wenn die erstmal alle zu ihren Stammvereinen zurückkehren, da hast du ja schon ein Drittel des Kaders weg, ohne die jetzt alle aufzählen zu wollen. Dann gibt es Fragezeichen natürlich bei Namen wie Karim Koulibaly, wobei man da fast ja das Ausrufezeichen eher setzen kann, dass der geht. Da geht inzwischen jeder Mensch, der sich auch nur halbwegs für Werder Bremen interessiert, fest davon aus. Aber was passiert mit Jens Day? Was passiert mit Romano Schmid? Wird Mio Backhaus vielleicht doch nochmal ein Abgangskandidat? Es gibt ganz, ganz viele offene Personalien, ganz, ganz viele Stellschrauben, an denen die Bosse da drehen werden. Und ja, die Mannschaft wird definitiv mit einem stark veränderten Gesicht in der neuen Saison auflaufen.
Hoffentlich keine hässliche Fratze.
Das ist ja, so. Ja Sommer für Sommer die gleiche Hoffnung, die man immer wieder hat.
Der große Umbruch treibt natürlich auch die User um. Und damit sind wir bei User-Fragen. Loser, Jingle Feuer frei.
Überhaupt kein Forentyp oder Sonstiges. Das ist für mich eine Scheinwelt in der Anonymität, die auch sehr grenzwertig ist.
User fragen Loser.
Geht los mit Philfried Fritschkock. Wie wahrscheinlich ist es, dass Werder Justin Ginmar abgibt? Darunter schon die erste Antwort von 28 Chrissy. An wen denn? Ginmar hat gerade nicht den besten Stand bei den Fans.
Ja, weil er gegen Hoffenheim eine Vielzahl großer Chancen vergeben hat. Einmal mehr vergeben hat, muss man natürlich auch sagen. So Effizienz vor dem Tor ist nicht seine allergrößte Stärke.
Aber schnell ist er.
Schnell ist er und das dürfen wir in der Gesamtbetrachtung, wenn wir über den Klassenerhalt reden, nicht vergessen. Er hat dieses unfassbar wichtige Tor gegen Wolfsburg gemacht, das am Ende drei ganz wichtige Punkte für Werder Bremen eingebracht hat. Aber klar, das, was er vor dem Tor macht, das reicht so einfach auf Bundesliga-Niveau in ganz, ganz vielen Fällen nicht aus. Ich glaube ehrlicherweise trotzdem nicht, dass er den Club im Sommer verlässt. Mhm. Aus so einer Mischung heraus, aus einerseits hat er noch längerfristig Vertrag, der geht noch ein paar Jahre. Andererseits dürften die Interessenten auch nicht unbedingt Schlange stehen. Also ja, da spricht in meinen Augen sehr vieles dafür, dass er Werder Bremen erhalten bleibt. Und wir haben mit Daniel Thun nach Hoffenheim, nach dem Hoffenheim-Spiel über die Ginmar-Chancen gesprochen. Und er sagte einerseits auch, Leute, das macht der Junge nicht mit Absicht. Aber das ist hier Leistungssport, das ist Bundesliga. Da darf man schon erwarten, dass da eine bessere Quote am Ende des Tages steht. Und daran will er mit Ginmar arbeiten. Und der Trainer, das hat er glaubhaft versichert, hat die Hoffnung nicht aufgegeben, dass er es vielleicht hinkriegt, dass er derjenige ist, der es schafft, dass aus Justin Ginmar vielleicht kein absoluter Torjäger mehr wird, aber zumindest einer, der ja dann jede zweite oder dritte Großchance versenkt und die nicht alle liegen lässt.
Wäre geil. Jede Großchance zu versenken wäre auch geil. Wäre sogar noch geiler.
Das ist geil. Das macht Spaß.
Warten wir ab, was mit Justin Ginmar passiert. Hillio und Samstag dann im Weserstadion das Highlight der Saison. Jetzt kommt's. Brandt verkündet seinen Wechsel nach Bremen. Ach so, ist mit einem Fragezeichen. Ich dachte, da wüsste jemand vielleicht schon mehr. Nee, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Ja, dann machen wir da einen Haken dran.
Mach einen Haken dran.
Remov-001. Läuft die große Saisonanalyse wie nach der Relegation 2020? Alle bleiben und wir steigen ein Jahr später ab? Fragezeichen. Was passiert da jetzt?
Ja, die große Saisonanalyse läuft tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Klar ist, die wird jetzt an Fahrt aufnehmen, nachdem feststeht, worüber man spricht, nämlich den Klassenerhalt. Und so wie es die Verantwortlichen unisono sagen, kommt alles kritisch und ergebnisoffen auf den Tisch.
Natürlich.
Stimmen, die man so aus dem Verein wahrnehmen kann, sagen, dass Clemens Fritz beim Aufsichtsrat weiterhin sehr, sehr hohes Ansehen genießt, dass er auch schon während der Saison in mehreren Sitzungen ja, getätigte Fehleinschätzungen, Missentwicklungen innerhalb des Vereins, innerhalb der Mannschaft sehr plausibel erklärt haben soll vor dem Gremium, sodass das Vertrauen in den Sportchef Clemens Fritz nach wie vor da ist. Mhm. Mich würde es Stand heute dementsprechend überraschen, wenn Clemens Fritz in der nächsten Saison nicht weiterhin Sportchef des SV Werder Bremen ist. Aber, muss man hier ganz deutlich sagen, was auch klar ist, in derselben Konstellation unverändert so weiterzumachen, wenn wir auf dieses Dreiergespann Fritz, Leiter Profifußball Peter Niemeyer, Kaderplaner Johannes Jahns blickt, ist, glaube ich, nach außen hin sehr, sehr schwer zu verkaufen.
Johannes Jahns wird ja nicht in dieser Position
bleiben. Das ist genau der Punkt. Darauf läuft alles hinaus. Johannes Jahns wird seinen Posten räumen im Sommer. Ob er den Verein verlässt, ist nicht klar. Es kann auch sein, dass er in anderer Rolle weitermacht. Es soll auch denkbar sein, dass er, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, eine Art Unterstützung an die Seite bekommt, dass man dann eine Tandemlösung wählt. Da ist die finale Entscheidung noch nicht getroffen. Er wird aber in der Rolle, wie er sie in der vergangenen Saison hatte, so nicht weitermachen, weil man eben intern, nach allem, was in Erfahrung zu bringen ist, ihm zumindest einen Großteil der Verantwortung für Leihspieler-Fauxpas, schwache Transferfenster zuordnet. Und wenn man das Ganze mal ja, aus einem politischen Blickwinkel betrachten will, natürlich braucht auch Clemens Fritz als Sportchef, der, wenn er denn das Vertrauen des Aufsichtsrats genießt und weitermacht, für sein eigenes Standing nach außen hin irgendetwas, an dem er auch dokumentieren kann, Leute, es ist kein einfaches Weiter-so. Wir haben hier Entscheidungen getroffen, die vielleicht auch wehtun, aber es wurden Fehler identifiziert und daraus haben wir Schlüsse gezogen. Ansonsten steht er vom ersten Tag an ja sofort weiterhin und wieder in der Schusslinie. Und das kann eben auch nicht das sein, worauf er ist oder worauf es Werder hinauslaufen lassen möchte.
Es war nicht alles schlecht, findet zumindest The Unterstrich, natürlich mit Unterstrich, Kamerü, I don't know. Gegen Mainz, Frankfurt, Leipzig, Stuttgart, Hoffenheim waren wir allein in den letzten Wochen gegen vermeintlich große Teams dem Sieg oder Unentschieden näher als der Niederlage. Leider hat es so gut wie nie geklappt. Stellt sich dann aber nicht die Frage, ob wir alle das Ganze nicht auch etwas überkritisch sehen, Fragezeichen, geblendet vom schlechten Endergebnis und den 32 Punkten, Fragezeichen. Es ist darüber hinaus einfach auch alles schiefgelaufen, was in einer Saison nur schieflaufen kann. Zwei Kreuzbandrisse, Schlüsselpositionen, die nicht funktioniert haben, wie Boniface. Ich glaube aber, sowohl Verantwortliche als auch Spieler sind besser, als sie durch uns alle in den letzten Wochen gemacht wurden. Was auch gerne vergessen wird, jetzt wissen wir alle, wie verkorkst die Kaderplanung war. Am Deadline-Day sind überall die Sektkorken geflogen, wie sehr Fritz Meier, in einer Abführung, doch gekocht hat. Ja, hinterher ist man eben immer schlauer. Also wäre da vielleicht dann doch besser als diese 32 Punkte? Auf dem Papier zumindest nicht.
Ja, ich finde, du hast zwei Möglichkeiten, wenn du auf diese Saison guckst, um zu beurteilen, ob das jetzt gut war oder erwartungsgemäß war. Wenn man sich sämtliche Parameter, die man so nachschlagen kann, heranzieht, Transferbudget, Gehaltsbudget, Standort und so weiter und so fort, dann ist Werder Bremen sicherlich im Bundesliga-Vergleich eher 13. bis 15. als 6. oder 7. So. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass die Mannschaft mit den gleichen Bedingungen und strukturellen Gegebenheiten drumherum in den beiden Vorjahren jeweils fast nach Europa gekommen ist, dann erwächst daraus in meinen Augen zu Recht im Umfeld eine Erwartungshaltung.
Und hier auch.
Hier nicht zuletzt, du hast es Woche für Woche betont, gefordert, ja. Möchte ich fast sagen.
Wurde ja, enttäuscht.
Dass es eben weiter in diese Richtung geht. Und es kann mir auch niemand erzählen, dass das nicht auch das Ziel im Verein war. Da wird keiner gesagt haben, super, zwei Jahre hintereinander fast Europa, dann lass mal jetzt den Klassenerhalt irgendwie sichern. Nein, da gab es im Sommer ganz andere Ziele und Pläne. Deswegen gehe ich dieses Narrativ auch nicht ganz mit, wenn die Verantwortlichen jetzt sagen, naja, in dieser Saison mit dem Einbau vieler junger Spieler, da haben wir Entwicklungen vielleicht ein Stück weit vor Erfolg gestellt. Das kann man nach hinten raus jetzt so verkaufen. Das war im letzten Sommer aber ganz sicher nicht der Masterplan. Es stimmt, dass die Werteentwicklung im Kader da war, womöglich größer, als es die jemals gegeben hat bei Werder Bremen. Karim Koulibaly hat seinen Marktwert von 1 auf 22 Millionen gesteigert. Wir haben Mio Backhaus, Patrice Čović wurde rangeführt, Salih Musa jetzt zuletzt, sogar Mick Schmetkens hat Bundesliga-Minuten gesammelt. Da ist sehr, sehr viel passiert. Und genau das ist der Weg, den Werder gehen will. Aber ein bisschen auch aus der Not heraus. Mio Backhaus war schon zur Nummer 2 auserkoren, dann geht Cetera doch noch nach Frankfurt. Karim Koulibaly hat am Anfang stark vom Verletzungspech seiner Kollegen profitiert, hat die Chance dann genutzt. Also das ist nicht von vornherein der große Masterplan gewesen. Und ja, dementsprechend kann ich jeden verstehen, der mit dieser Saison nicht zufrieden ist und im Umfeld auch sagt, Leute, da muss sich jetzt im Sommer etwas verändern. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das Argument Werteentwicklung und auch der gute Griff hin zu Daniel Thun als Nachfolger für Horst Steffen Argumente sind, die vor dem Aufsichtsrat auch dazu führen werden, dass die Überzeugung in Clemens Fritz einfach nach wie vor da ist.
Die Frage ist ja, wie wird die nächste Saison? Bre 2010, Man. Darf man als Werder-Fan kommende Saison wieder von Europa träumen oder wird die Saison eher wieder ein Albtraum? Don't stop believing, nächste Saison wird wieder das Ziel Europa angegriffen. Mit Europa angreifen und der Formulierung muss man übrigens aufpassen. Sorry.
Ja. Träumen darf man, muss man auch als Fan und auch für dieses Format, sonst könnten wir hier gleich aufhören. Also das ist ja quasi die DNA dieser Show.
Das ist der gesamte Spirit.
Traum. Was machen wir eigentlich, wenn die sich für Europa qualifizieren? In dem Moment hören wir auf, ne? Weil das wäre ja...
Dann ist das nächste Ziel natürlich die Champions League. Und irgendwann ist ja auch klar...
Die Weltherrschaft.
Meisterschaft.
Ja. Und dann vielleicht die Weltherrschaft. So rum ist richtiger.
Ich finde, das ist Jahr für Jahr immer das Schöne. Jetzt endet diese Saison und dann ist erstmal Sommerpause. Dann geht der Blick Richtung USA, Mexiko, Kanada, WM. Und irgendwie im Windschatten davon bastelt Werder sich einen Kader zusammen. Und wie es dann in jedem Jahr ist, jeder neue Spieler bringt natürlich einen riesen Rucksack prall gefüllt mit Fanhoffnung mit sich. Ja. Alle hoffen, das ist jetzt der Heilsbringer. Und ja, du wirst am ersten Spieltag gespannt sein und das Gefühl haben. Und es wird nicht wenige geben, die das Gefühl haben, oh, ich glaube, dieses Jahr könnte richtig was gehen. War im letzten Jahr bei Horst Steffen nicht anders. Also es ist der Blick in die Glaskugel, aber das ist ja auch das Schöne daran. Umso schöner, dass das alles weiterhin in der ersten Liga passiert.
Zum ersten Spiel der Saison, zum DFB-Pokalspiel, sind wir doch alle gehypt. Ist doch so.
Ja, 90 Minuten lang und sagen dann, okay, gut, dann jetzt volle Konzentration auf einen Wettbewerb.
Du hast doch einen nassen Helm auf.
Hör auf damit, verhex es nicht. So, ich moderiere jetzt hier ab. 5 Sterne only. Lass bitte die fetten 5-Sterne-Bewertungen da. Alles andere wird gelöscht. Wir sind bei Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Instagram, X. Ihr kennt den ganzen Bums. 5 Sterne only. Alles andere wird gelöscht. So. Wie war's heute?
Ja, war scheiße, macht keinen Spaß, brauche ich nicht wieder.
Was? Wer war das?
Das war top.
Oh, Trainer, nicht petzen. Danke für den Hinweis, aber nicht petzen.
Schon wieder top, immer top.
Ja. Daniel, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern. Machen wir eigentlich noch?
Eine machen wir noch.
Schon noch so eine, war ja eigentlich heute schon Saisonanalyse.
Ja, so ein bisschen. Wir machen auf jeden Fall noch mal, ne? In der nächsten Woche... Nach dem Dortmund-Spiel quatschen wir hier nochmal.
Entschuldigen uns dann offiziell bei dem User, sollte Julian Mann tatsächlich sein Wechsel zum SV Werder Bremen bekannt gegeben.
So machen wir das. Bis dahin.
Stabil bleiben.
Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen, zu hören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.